Ich hatte das Gefühl, dass der Autor nicht ganz einverstanden damit ist, dass du vorgeblättert hast.
Nein, das tut man ja auch nicht. Ich gebe es ja zu. Sie ist eine Femme Fatale, weil sie als Femme Fatale geboren worden ist.
Presse Play. Die Bücherei.
Ann-Kathrin, es ist noch mitten im Winter und trotzdem startet in der Literatur die Frühlingssaison.
Und das tut gut. Das tut allen gut, die schon im Dezember auf den Frühling warten, wie ich zum Beispiel. Der Bücherfrühling beginnt offiziell, sieht man in den Verlagskatalogen, im Jänner.
Das war aber nicht immer so. Ich habe das Gefühl, das rückt immer weiter nach vorne.
Genau.
Also die Herbstsaison beginnt irgendwann im Juli und das ist wie bei den Klamotten, oder? Wo man auch immer das viel
ja,
zu früh dran ist.
Und wie in den Supermärkten, wo die Ostereier jetzt im Februar schon in den Regalen liegen werden.
Und du hast eine Doppelseite am Sonntag darüber geschrieben, was uns erwartet an Literatur diese Saison. Und auf was freust du dich besonders? Was ist dir da aufgefallen?
Also besonders gespannt, glaube ich, sind viele und auch ich auf den neuen Roman von Christian Kracht. Der letzte ist ja jetzt doch wieder 3 Jahre her, Eurotrash.
Den mochte ich.
Das Kracht, der Faserland-Autor, der ist den meisten wohl ein Begriff. Und der hat jetzt einen Roman geschrieben, der heißt Air, also Air, die Luft. Und führt hoch in den Norden, also ist auch so eine Art Reise, Roadtrip wieder. Aber hoch in den Norden und irgendwie sogar jenseits von unserem Planeten.
Und der Franz Obel, der im Februar rauskommt, führt ja auch in den hohen Norden nach Grönland.
Stimmt.
100 Wörter für Schnee.
Stimmt, aber in der Vergangenheit zurück,
ja.
Also an den Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es einen Robert Edwin Peary, einen Ingenieur, der behauptet hat, als erster am Nordpol gewesen zu sein. Aber viel mehr noch als um den gibt es eigentlich um die Inuit, einen jungen Inuit, der vom Peary nach New York verfrachtet wird und um diesen Überlebenskampf der Kultur der Inuit. Das kommt sehr bald im Februar.
Genau, und wir werden es im nächsten Podcast besprechen und wir werden auch besprechen den neuen Feridun Çaymoğlu.
Das ist
war
jetzt
auch dein Wunsch, du
neuer
hast schon reingeschaut.
Liebling. Genau, das ist ein Liebling von mir in diesem Bücherfrühling. Das ist die sehr persönliche Geschichte eines Sohnes, der aus Deutschland in die Türkei reist, auch wieder so eine Art Roadtrip, zum Grab des Vaters und hat mich, also ich habe das Gefühl, dass Çaymoğlu, der auch ein großer Spieler ist, ein großer Sprachspieler, bei dem Buch also so ganz besonders ernst, aber auch bei sich ist. Ich glaube, das ist ein sehr bewegendes Buch.
Ja, da bin ich schon gespannt, weil ich darf es ja lesen.
Nächsten Monat.
Genau. Aber es kommt eine neue Barbara Kingsolver, nachdem wir Damon Copperhead so wahnsinnig toll gefunden haben. Worum geht's da?
Also diese amerikanische Autorin war ja bei uns überhaupt nicht bekannt, bevor dieses Riesenbuch Damon Copperhead gekommen ist und international zum Riesenerfolg wurde.
Ich hatte auch noch nichts von ihr gelesen davor.
Ja. Und dieses Buch haben wir ja auch in einem Podcast besprochen.
Ja, in dem Buch ging es unter anderem um die Opioidkrise. Ist das auch wieder ein politisches Buch?
Ja, und es geht wieder stark auch um sozial schlechter Gestellte in den USA. Damon Copperhead handelte ja von einem Buben in einem der ärmsten Countys in den USA, in dem auch sie wohnt, mit großer Sympathie für die Bewohner, also übrigens auch Trump-Wähler. Ja. Und dieser Roman, der jetzt erscheint, ist der Vorgängerroman und heißt Die Unbehausten und handelt von zwei Familien, die im selben Haus leben, aber zu unterschiedlichen Zeiten.
Dann ist der Vorgängerroman, erscheint dann später?
Naja, eben, weil sie ja nicht bekannt war durch diesen Roman, Damon Copperhead so bekannt geworden ist und jetzt erscheinen ihre früheren Bücher erst.
Aber so quasi in der neuen Übersetzung oder auch
Nein, echt? Das
okay.
War noch nicht da. Eben, die war ja nicht bekannt, das ist ja das Interessante.
Sehr cool, sehr cool. Wir freuen uns. Ja, und es sind schon zwei Bücher erschienen. Das eine, auf das habe ich lange gewartet, von Wolf Haas.
Wackelkontakt.
Wolf Haas kennt man ja vor allem durch seine Brenner-Krimis. Und hier haben wir einen Roman, der schon eine Art Krimi-Handlung hat. Der ist wahnsinnig spannend und so spannend, dass ich es eigentlich nicht ausgehalten habe. Und auf Seite 100 dann gedacht habe, so, ich muss wissen, wie das jetzt ausgeht, weil sonst kann ich diesen Roman nicht genießen, sonst schaffe ich das nicht. Und erst dann konnte ich mich wieder drauf einlassen auf die Geschichte. Aber wir verraten natürlich nichts. Jeder soll das selber entscheiden, ob er was vorwegnimmt.
Übrigens, du hast ein Interview mit ihm geführt und
ja.
Ich hatte das Gefühl, dass der Autor nicht ganz einverstanden damit ist, dass du vorgeblättert hast.
Nein, das tut man ja auch nicht. Ich gebe es ja zu. Er hat auch gesagt, also er würde es nicht machen und als Deutschlehrer würde eine
schlechte Betragensnote
geben. Und es ist ja auch so, dass dieses Buch so gemacht ist, Also es geht um zwei Figuren und beide Figuren lesen ein Buch, in dem jeweils die andere Figur vorkommt. Das ist immer so ein Hin und Her. Und wenn nun eine dieser Figuren tatsächlich vorgeblättert hätte in diesem Roman, den sie gerade liest, dann würde das ganze Buch implodieren. Dann funktioniert es einfach nicht mehr.
Dann wäre die ganze Geschichte kaputt, genau. Aber du greifst jetzt auch schon zu viel vor. Wir haben noch nicht einmal das zweite Buch.
Ja, genau. Wir haben noch nicht das zweite Buch. Und das zweite Buch an Katrin
ist, also sehr, sehr schlimme Ereignisse. Deswegen bin ich auch froh, dass wir Wolf Haas haben. Als sehr witziges und unterhaltsames Buch. Es heißt, ich werde dich nie wieder Papa nennen und ist ein Buch von ganz großem dokumentarischen Wert. Ein Buch zu dem monströsen Vergewaltigungsfall in Frankreich, der ja seit Monaten international Wellen schlägt, zum Fall Gisèle Bélicot, also diese Frau, deren Mann sie über viele Jahre betäubt und von anderen Männern vergewaltigen hat lassen. Und dieses Buch ist von der Tochter von Gisèle Bélicot, sie heißt Caroline Darion, und wir werden da auch sehen an diesem Buch, wie wahnsinnig viel von diesem Fall, obwohl der jetzt in einem 3,5 Monate langen Prozess verhandelt worden ist, wie viel da noch offen ist und ungeklärt.
Wie viel ungeklärt ist, und ich finde schon, wir haben jetzt alle, ich eigentlich weniger, weil ich irgendwie davor zurückgescheut bin. Also ich beschäftige mich jetzt das erste Mal damit. Ich habe eigentlich sämtliche Presseberichte dazu
verdrängt.
Auf die Seite. Ja, ich habe sie verdrängt. Aber dieses Buch bietet dann doch wirklich einen anderen Einstieg in die Materie. Also jemand, der sich bis jetzt noch nicht damit auseinandersetzen wollte, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit dazu.
Wir werden sehen, warum. Und jetzt fehlt uns noch das Überraschungsbuch, unser drittes Buch. Da wäre eigentlich ich dran gewesen diesen Monat, aber bei mir hat sich nichts aufgedrängt, bei Bettina hingegen sehr wohl.
Ja, ich habe ein ganz, ganz schmales Bändchen von Anna Burns gelesen über die Feiertage und da geht es um Superhelden. Und das ist eine sehr parodistische Superheldengeschichte mit einer Femme fatale, die diesen Superhelden umbringen soll. Und es ist unglaublich komisch und es ist sehr überzeichnet. Und ununterbrochen gibt es bei diesen Handlungen irgendwelche Plot-Twists, die man nie erwartet hätte. Es ist also sehr, sehr vergnüglich.
Und ich habe nie von der Autorin gehört und nie von dem Buch. Wann ist es erschienen?
Das ist jetzt gerade erschienen, ich glaube im November oder Dezember.
Oh, es sieht schön aus.
Ja. Und schau mal an, es hat genau die gleiche Farbe wie der Wolf Haas. Es ist knallgelb.
Und schau an, das dritte Buch auch schwarz-gelb, sag einmal.
Ja, als hätten wir es dieses Mal optisch ausgesucht.
Naja,
so wie diese Menschen, die Bücherregale danach ordnen, welche Cover die Bücher haben.
Oder als gäbe es irgendeinen Zeittrend zu schwarz-gelb. Da müsste dann mal jetzt beginnen, halt
ja.
Zeitgeistdeutung zu betreiben.
Aber das stimmt, gelb ist natürlich in Wirklichkeit auch eine aggressive Farbe, oder?
Ja, aber auch eine klare, finde ich.
Ja. Gut. Ja, aber so mit diesem Schwarz, das ist schon heftig.
Vielleicht
also
haben wir beim
Bücher
nächsten,
sehr heftig.
Ja. Vielleicht haben wir beim nächsten Podcast eine Theorie
dazu,
warum das Gelb gerade so stark ist.
Okay. Na gut, dann fangen wir mit Wolf Haas an.
Guter Einstieg.
Wir hatten ihn schon einmal im Podcast. Wir haben ihn besprochen. Das war Eigentum, das letzte Buch von ihm. Da ging es um seine Mutter. Und ich war sehr begeistert und du warst verhalten begeistert.
Ja, es hat mir nicht gefallen.
Aber ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was du zum Neuen sagst. Aber zuerst kurz zu Wolf Haas. Ich glaube, man muss ihn kaum vorstellen. Die Brenner-Krimis gingen einfach durch ganz Österreich mehrfach herum. Also
ja.
Da hat man, glaube ich, ich habe jedes einzelne von ihnen gelesen. Und von seinen normalen Romanen, da war mir, ich glaube, bisher am liebsten, also Junger Mann war wahnsinnig schön und das habe ich auch meiner Tochter zum Lesen gegeben und die war ebenfalls begeistert. Auch so eine Geschichte eines Teenagers, so ein bisschen Coming of Age, verliebt sich und dann geht er ausgerechnet mit dem Partner der Frau, in die er verliebt ist, auf einen Roadtrip. Und es war extrem süß, also auch zum Nachlesen.
Ja, ich glaube, sehr viele Leser kennen auch einfach Titel wie die Verteidigung der Missionarstellung und so weiter. Dann sind die Filme gekommen,
ja,
auch.
Die Brenner.
Das hat ihn auch noch bekannter gemacht. Gut, kurz und gut, Wolf Haas ist den meisten ein Begriff und viele warten schon immer auf den neuen Roman, glaube ich.
Genau, und ums Warten geht es auch in diesem Roman, weil es geht zunächst einmal, also zwei Menschen warten. Es wartet der Franz Escher darauf, dass endlich der Elektriker kommt. Und es wartet ein junger Mafioso darauf, dass er aus dem Gefängnis entlassen und ins Zeugenschutzprogramm kommt. Und Wir hören jetzt einen Ausschnitt. Da ist der Elektriker schon da.
Schön schaut das nicht aus, sagte der Elektriker. Aber sonst müssten Sie stemmen lassen. Mich stört das nicht, sagte Escher. Mich stört nur jetzt der Wackelkontakt. Und dass ich immer umstecken muss. Entweder ist der Wasserkocher eingesteckt oder die Espressomaschine. Man braucht immer das andere, das gerade nicht eingesteckt ist. Und einen Toaster habe ich ja auch noch. Der Elektriker nickte und begann seine Arbeit. Um ihn in Ruhe arbeiten zu lassen, ging Escher in das Wohnzimmer, ließ aber die Tür zur Küche offen. Auf dem Boden lag Katsushika Hokusais große Welle. Dieses Bild machte ihn aggressiv. Er hatte sogar einmal das Buch Waves, A Very Short Introduction auf Englisch studiert. Seither verstand er viel von Wellen, aber immer noch nichts von dem Bild. Die Frustration, dass er es nie begreifen konnte, weil es aus einer anderen Welt stammte, wandte sich in Escher gegen das Bild selbst. Während er die Welle in die Schachtel zurückräumte, hörte er aus dem Nebenzimmer, dass der Elektriker einen Anruf bekam. Das Handy läutete aber nicht, sondern eine als Klingelton heruntergeladene Musik ertönte. Bevor Escher den Song erkennen konnte, hatte der Elektriker das Gespräch schon angenommen. Er sagte nur, ja, okay, passt, verstehe, bis nachher. Dann war es wieder still. Escher legte sich auf sein Sofa und las an der Stelle weiter, wo das Auftauchen des Elektrikers ihn unterbrochen hatte. Um Mitternacht dachte Elio, dass es jetzt nur noch 3 Tage bis zu seiner Entlassung waren. Sven schlief tief, aber noch nicht tief genug. Kurz nach 2, als Elio endlich dem Schlaf nachgeben wollte, hörte er Schritte auf dem Gefängnisgang. Er erstarrte, als hätte er das Scheintod-Medikament geschluckt, für das der Untersuchungsrichter sich besonders interessiert hatte, weil der Boss der Bosse damit aus dem sichersten aller Gefängnisse entkommen war.
Also da haben wir die beiden, die voneinander lesen. Der Escher von diesem Elio und es geht dann weiter, der Elio liest dann auch über den Escher. Und der Wolf Hartz hat es sehr raffiniert ineinander verschlungen und es geht irgendwie weiter und es geht irgendwie weiter. Aber jetzt habe ich die Aufgabe, ein bisschen was vom Inhalt zu verraten, aber auf gar keinen Fall zu viel, weil dieses Buch natürlich schon davon lebt, dass man immer wieder überrascht wird. Aber nur so viel. Also Franz Escher ist ein Trauerredner. Er hat ein Buch geschrieben, als er jünger war. Das war überhaupt kein Erfolg. Und jetzt macht er diesen Beruf mit nicht sehr großer Leidenschaft. Er ist sehr eingesponnen zu Hause, verbringt viel Zeit alleine. Und in dieser Zeit puzzelt er. Du weißt, wie gerne ich puzzle, Ann-Kathrin.
Ich auch.
Und du auch. Dann puzzelt er. Und er puzzelt, so wie ich auch, gerne Puzzle von Kunstwerken. Und diese Welle, bitte sehr, die hier vorkommt in diesem Text, habe ich mit meiner Tochter zusammengebaut, dass sie Liebeskummer hatte.
Hast du das auch dem Haus erzählt?
Nein, das habe ich ihm nicht. Doch, ich habe es ihm sogar erzählt. Ich habe es ihm, glaube ich, sogar erzählt. Aber nicht, dass es die Welle war.
Das ist noch nicht so lange her.
Nein, das ist nicht so lange her. Und dann bin ich, also es war einfach so eine Art therapeutisches Puzzeln, um sie ein bisschen abzulenken. Und ich bin dann bicken geblieben beim Puzzeln. Und ja, und dieser Escher versinkt da in seiner Welt und er macht auch die Puzzles, was ich auch noch nie gehört habe, immer wieder. Er hat so seine Lieblingspuzzles, sie holt er raus. Also sehr in sich versponnen und dann wartet er auf den Elektriker und der Elektriker kommt und dann passiert was. Und das verrate ich jetzt schon mal nicht. Aber wir gehen weiter zu Elio. Das ist dieser Mann im Gefängnis, der interessanterweise dieses Buch also weiterliest, um auf gar keinen Fall einzuschlafen. Dieses Buch ist auf Deutsch geschrieben. Er lernt gerade Deutsch, weil er nach Deutschland möchte. Im Zeugenschutzprogramm soll er sich dort eine neue Existenz aufbauen. Und wir werden sehen, das gelingt ihm dann auch zum Teil. Und ja, dabei möchte ich es eigentlich belassen.
Ja, du hast sehr elegant jetzt die erste Überraschung ausgespart des Romans. Ich mache das auch. Ich sage jetzt lieber mal, dass ich die Grundidee des Romans sehr reizvoll finde und auch sehr geschickt umgesetzt, nämlich diese Idee, dass du halt Bücher hast, die mit der Realität interagieren und in denen Dinge stehen, die eigentlich nicht drinstehen können, weil sie in der Zukunft liegen. Und dieses Motiv der Bücher, die in die Romangegenwart hineinspielen und sie verändern. Das ist ja ein Motiv, das die postmoderne Literatur auch schon verwendet hat im 20. Jahrhundert ein bisschen. Also
ja, schon davor eigentlich. Ne? Es ist also quasi das Buch im Buch ist irgendwie so ein... Deswegen war ich zunächst skeptisch.
Ja, aber auch diese Veränderung, diese gegenseitige, diese scheinbar unmöglichen Dinge. Aber in der Art, wie der Hass das macht, ist es halt noch nicht passiert.
Genau.
Also das ist schon lustig, dass die Romane, also dieses Prinzip, dass jeder die Geschichte des anderen liest, ohne es zu wissen. Und dass auch ja, diese zwei Bücher den Roman erzeugen.
Genau, wie der Wolf Haas hat im Interview gesagt, wie eine Maschine, die das...
Also das kann man schon sagen, also das muss man sagen, dass einfach Abschnitte aus diesen Romanen im Grunde das Buch bilden und sich diese zwei Bücher, aus denen der Roman besteht, miteinander abwechseln.
Genau, und man geht immer so hin und her und hin und
her. Wie passiert
und
das? Ja, immer greift einer von beiden zum Buch und das fand ich übrigens sehr erheiternd. Ich habe mir mit der Zeit immer mehr gedacht, so, wie wird der Wolf Haas das beim nächsten Mal machen? Weil das ist ja nicht ganz einfach. Er muss immer einen Grund finden, warum einer der beiden zu dem Buch greift und plötzlich zu lesen anfängt und oft an den spannendsten Momenten, weil das ist ja oft auch der Wechsel zwischen den Handlungen. Und ich fand das dann immer lustiger. So, wie macht er das beim nächsten Mal? Also oft war das dann nach dem Prinzip, um nicht verrückt zu werden, griff er nach dem Buch. Ja,
ja, ja, genau. Es ist, man muss sagen, manchmal ist es geglückt, manchmal ist es weniger geglückt. Also, dass jemand ein Buch liest, um nicht einzuschlafen, also da haben wir dann schon gedacht. Also,
ja, das, aber man muss Wolf Haas zugute halten, dass das einfach wirklich halt schwierig ist.
Ja.
Und manchmal wirkt es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, manchmal nicht, auch egal.
Es ist wirklich egal, weil es einfach trotzdem sehr reizvoll ist. Nein, weißt du, aber jetzt darf ich dich jetzt einfach fragen, wie es dir gefallen hat. Darf ich das?
So. Ja, natürlich. Okay, du bist immer so ungeduldig. Du liest vor, sie blättert ans Ende, um zu wissen, wie der Roman ausgeht und sie fragt gleich, wie hat es dir gefallen? Aber es stimmt, dass es mir auch manchmal so geht.
Ja, also sag.
Ich meine, dass es total witzig ist und unterhaltsam, das ist ja sowieso keine Frage. Und mir haben am meisten diese Situationen gefallen, wo diese Personen im Alltag drin sind. Allein diese Alltagssituation am Anfang, der Escher und der Elektriker kommt und wie er dann beginnt, also über die Sprechanlage nachzudenken und wo es darum geht, dass er ständig die Knöpfe verwechselt, also die Mute-Taste, die die Sprechanlage stumm schaltet mit der Taste, die sie öffnet, also eine Verwechslung, die eine andere Verwechslung schon irgendwie vorbereitet, ja. Und immer dieses Spiel, wie die Figuren in den Alltagssituationen mit ihren Gedanken abdriften, wie das dann wieder rückwirkt auf die Situation. Also immer dort, wo er so in diesen konkreten Situationen drin ist, gefällt es mir einfach. Mhm. Ein bisschen, glaube ich, ist er mit der Zeit zum Opfer seiner eigenen komplizierten Konstruktion geworden. Also ich finde, dass am Ende so natürlich den Zwang hat, alles noch zusammenpuzzeln zu müssen. Und das Prinzip, das ist ja wirklich kompliziert, dieses Prinzip wird ein bisschen, wie soll ich sagen, es belastet den Roman ein bisschen, weil es wirklich schwierig ist, das durchzuhalten.
Das ist mir überhaupt nicht so gegangen. Also ich habe so ab der Hälfte, habe ich ehrlich gesagt das Roman-Konstruktionsprinzip einfach vergessen.
Wirklich?
Ja, das war mir dann irgendwie völlig wurscht, sondern mir ging es dann um diese Geschichten, die beide sehr, sehr spannend sind und beide sehr ungewöhnliche Wendungen nehmen. Und das führt uns ja dann auch noch nach Italien und
nach Österreich, und zwar nur wegen dem gemischten Satz. Auch das gefällt mir so gut genau. An ihm, dass immer aus irgendeiner spontanen Idee dann eine neue Wendung kommt. Also der gemischte Satz, den sie in Deutschland trinken, dann diskutieren sie über gemischte Sätze. Und irgendwann halt haben sie die Idee, sie müssen aus Deutschland weg, also warum nicht einfach nach Österreich?
Und da leben sie auch. Und das ist natürlich spannend. Was passiert mit einem Menschen, der im Zeugenschutzprogramm ist? Was verrät er seinen Liebsten davon? Darf er irgendwas sagen? Muss er alles verbergen? Also es geht in dem Roman für mich auch viel um, wie weit öffnet man sich? Wie weit verschließt man sich? Wie weit darf man sich öffnen? Also ich fand die beiden Figuren psychologisch auch einfach interessant. Ich mag ja sowieso so gern diese, wie du weißt, Figuren, die ein bisschen vor sich hin stolpern, ja? Die nicht so einen klaren Zug irgendwo hinhaben, so ein bisschen ehrgeizlos. So. Da passiert was im Leben und sie werden dann irgendwie davon geschwemmt. Und
ja, genau. Dann, auch innerlich treiben sie ja irgendwie ein bisschen verloren herum.
Genau, und ich mag das.
Mhm. Ich mag sie auch, ja. Nicht, dass das jetzt am vorhin zu kritisch klang. Ich habe den Roman wirklich eigentlich von Anfang bis Ende gern gelesen. Aber mich jetzt schon interessiert dieses Ende. Das ist für dich nicht ein bisschen konstruiert.
Nein, ich war so glücklich über dieses Ende. Das muss ich jetzt mal sagen.
Happy
das ist mein
End.
Absolut. Ich glaube, das kann man verraten, dass es ein Happy End ist, weil man hat schon die ganze Zeit beim Lesen das Gefühl, das endet nicht böse zumindest. Also man weiß nicht genau, keine Ahnung, man hat keine Ahnung wie, aber es ist einer dieser Romane und wir haben einmal gesagt, wir werden darüber einmal eine eigene Folge machen, über diesen neuen Trend zum Happy End und so ein bisschen Feelgood ist es ja schon auch bei aller Spannung. Und das ist beim Haas also wirklich dieses Mal.
Das haben wir uns vor 2 Jahren schon vorgenommen. Das heißt, das ist jetzt ein Neujahrsvorsatz für 2025.
Ja, weil man wird richtig überschwemmt. Also ich habe das Gefühl, das Einzige, was noch schlecht ausgeht in der Literatur, ist, wenn wir einen historischen Bezug haben. Also das ist was anderes. Also wenn historische Ereignisse aufgearbeitet werden, dann natürlich nicht.
Okay. Ja. Ein Roman, der den Lesern gefallen wird. Im Interview sagt der Wolf Haas zu dir, dass er am Ende eigentlich dann, wenn der Roman fertig ist, immer überzeugt ist, dass er den Menschen gefällt. Also ich dachte mir, beneidenswert. Und aber wir können ihm zustimmen.
Ja, aber er hat vorher schon auch gesagt, dass er davor sehr zweifelt und er nie den Roman vorher aus der Hand gibt, weil er immer Angst hat, irgendjemand könnte was Kritisches oder auch nur nachfragen. Und dann würde das Ganze zerbröseln und zerbrechen und deswegen behält er
aber
das für sich.
Aber jede Arbeit hat ein Happy End bei ihm.
Ja.
Auch die Arbeit selbst. Gut, wir gehen weiter. Ja, jetzt wird es viel dunkler.
Und jetzt wird es vor allem real. Also das ist hier kein Spiel mehr.
Ich würde sagen, statt dass wir jetzt die Autorin Caroline Darion vorstellen, sage ich ganz kurz was über die Geschichte, damit wir da das eingeordnet haben und erinnere halt an die wichtigsten Fakten. Im November 2020 wird die Französin Gisèle Pelicot und wird ihre Familie informiert davon, dass die Polizei bei ihrem Mann unzählige, viele tausend Fotos und Dokumente gefunden hat, die beweisen, dass Dominique Pelicot, der Täter, seine Frau Gisèle Pelicot, über mindestens 9 Jahre hinweg regelmäßig betäubt und von anderen Männern vergewaltigen hat lassen. Die Ermittlungen danach haben fast 4 Jahre gedauert, was auch mit der immensen Größe des Materials zu tun hat. 51 Männer waren sicher involviert. Es gibt aber immer noch Männer, deren Identität nicht identifiziert werden konnte. Und im September 2024 ist der Prozess gestartet. Und man kann den eigentlich mit fast nichts vergleichen, weil er nicht nur so einen monströsen Fall behandelt, sondern weil Gisèle Pelicot sich entschlossen hat, ihn öffentlich zu machen. Und nach 3,5 Monaten sind kurz vor Weihnachten die Urteile gefällt worden. Dominique Pelicot hat 20 Jahre bekommen, muss mindestens 2/3 absitzen. Und die 50 anderen Angeklagten wurden allesamt verurteilt, und zwar zu Haftstrafen von 3 bis 15 Jahren. Was aber der Prozess auch gezeigt hat, ist, dass noch ganz viel gar nicht angegangen worden ist. Allein schon, weil es viel zu viel ist und weil man vieles noch nicht weiß. Es gibt eben noch Männer, deren Identität man nicht kennt. Es gibt einen Vergewaltigungsfall aus den 90er Jahren, wo Dominique Pelicot möglicherweise auch der Täter sein könnte. Es gibt Männer, zu denen Pelicot selber gegangen ist. Es gibt auch andere Männer, die das Gleiche getan haben wie Dominique Pelicot. Die haben sich miteinander ausgetauscht. Und noch ein Element, und das spielt in diesem Buch eine große Rolle, der Inzest in der Familie, der Missbrauch in der Familie. Da sind noch viele Fragen offen. Das hat sich im Lauf des Prozesses gezeigt, dass er Aussagen zu seinen Enkelkindern gemacht hat, die Fragen aufwerfen. Und wie wir sehen werden in dem Buch auch, es gibt Fotos von seiner Tochter und von seinen Schwiegertöchtern. Was ist noch passiert? Das ist die Frage. Und darum geht es auch in dem Buch. Caroline Darion ist eines von 3 Kindern von Dominique Pelicot. Und sie schreibt in diesem Buch im Prinzip vor allem über die ersten Monate nach der Entdeckung dieser schrecklichen Verbrechen. Es sind Aufzeichnungen, die sie geführt hat, aus denen dann ein Buch wurde.
Der Polizeibeamte bittet mich zu entspannen. Es ist nichts, womit man nicht zurechtkommen könnte, sagt er zu mir. Er müsse mir 2 Fotos zeigen. Er wolle nur wissen, ob ich mich wiedererkenne. Auf dem ersten Abzug, den er mir vorlegt, sehe ich eine junge Frau mit kastanienbraunem Bobhaarschnitt, die auf der linken Seite auf dem Bett liegt. Es ist Nacht, aber man erkennt eine künstliche Lichtquelle, die Nachttischlampe. Die Frau trägt eine weiße, warme Schlafanzugjacke und eine beigefarbene Unterhose. Die Bettdecke ist auf der rechten Seite zurückgeschlagen, sodass man ihren Hintern in Großaufnahme sehen kann. Sie schläft. Ich finde sie unglaublich bleich und sie hat Augenringe. Ich hebe den Kopf und sage ihm, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich mich wiedererkenne. In meiner Manteltasche vibriert mein Handy. Es ist David. Wahrscheinlich will er wissen, was los ist. Er ruft beharrlich weiter an, aber ich kann den Anruf nicht annehmen. Der Polizeibeamte greift zum zweiten Abzug und reicht ihn mir. Die Laken kommen mir irgendwie bekannt vor, mehr aber auch nicht. Dieselbe Position, auf den Millimeter genau. Es ist erschreckend. Das gleiche Profil und die gleichen seltsamen Empfindungen beim Betrachten des Bildes. Es handelt sich offensichtlich um ein anderes Zimmer. Diesmal trägt die Frau ein Tanktop mit schwarzen und weißen Motiven und die gleiche Art von Unterhose wie auf dem vorherigen Foto. Daher bitte ich ihn, mir den ersten Abzug noch einmal anschauen zu dürfen. In der Tat, auf beiden Fotos ist genau die gleiche beigefarbene Unterhose zu sehen. Ich versichere noch einmal, dass ich mich nicht wiedererkenne. Der Beamte betrachtet mich ein paar Sekunden. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen die Frage stelle, aber Sie haben doch sehr wohl einen braunen Fleck auf Ihrer rechten Wange, genau wie diese junge Frau auf den beiden Fotos, nicht wahr?
Die Passage, die wir gerade gehört haben, erzählt von einem Vorfall, der nur kurze Zeit nach den Enthüllungen über die Vergewaltigungen an der Mutter passiert ist. Caroline Darion wurde aufs Polizeirevier gerufen und ihr wurden Fotos vorgelegt, die möglicherweise sie darstellen und mittlerweile sicher, also wirklich sie dargestellt haben. Und das ist eine der Enthüllungen, die eigentlich dieses Buch begleiten, weil mit der Tochter gehen wir eigentlich durch die ersten Monate und es kommen zu den ohnehin schon so schrecklichen Fakten, die man weiß, immer wieder neue hinzu. Ja, also das ist kein Konstruktionsprinzip des Buchs, sondern das ergibt sich natürlicherweise, weil diese Familie immer Neues mit der Zeit erfahren hat. Caroline Darion schreibt in ihrem Buch nicht nur über das, was der Mutter widerfahren ist und den Umgang der Familie damit, sondern auch über das, was sie selbst über sich erfahren hat und wie sie damit umgegangen ist.
Und wie die ganze Familie damit umgegangen ist. Also ich glaube, dieses Buch ist zumindest für mich nicht deswegen interessant, weil es neue Details liefert, weil mich haben so quasi schon die alten abgeschreckt. Und ich will mich darin jetzt auch nicht verlieren, sondern ich fand so nahegehend dieses Psychogramm einer Familie, wie das funktioniert. Diese Tochter erzählt von der Ehe ihrer Eltern und sie erzählt von ihrem Vater, sie erzählt von diesem Häuschen mit diesen blassblauen Fensterläden und dem Kiesweg und es gibt einen Pool und eine kleine Solarienhecke und große Oleanderbüsche und die Enkel spielen dort und die ganze Familie versammelt sich dort regelmäßig und es wird gespielt, also wirklich Spiele und es wird getanzt und es wird gelacht. Das ist alles auf der einen Seite ein sehr idyllisches Szenario, an das sie auch immer wieder zurückgeht. Das war eine Art Happy Place für sie. Und in diesen Happy Place kommt sie wieder und sie übernachtet dort, wo sie immer übernachtet hat und wo sie so gerne übernachtet hat und hat Angst, allein aufs Klo zu gehen. Und glaube ich, dieser Kontrast ist es, den sie dann aber auch immer wieder aushebelt, weil sie, ihr fallen natürlich schon Dinge ein, die schon von Anfang an nicht gestimmt haben. Also sie merkt dann, Moment einmal, die Mutter war zum Teil einfach gar nicht telefonisch erreichbar. Die Mutter hat angeblich im Auto geschlafen, obwohl sie nie geschlafen hat. Weil er hat sie ja unter Drogen gesetzt und das war natürlich schon davor. Und das heißt, die war einfach zeitweise einfach im absoluten Blackout, konnte sich an Dinge nicht mehr erinnern. Das war natürlich für die Kinder enorm bedrohlich auch zu diesem Zeitpunkt. Jeder hat gedacht, was ist denn los? Aber keiner ist auf die Idee gekommen, dann toxikologisches Gutachten. Weil, warum? Ne? Also sie haben sie Neurologen vorgestellt, die haben alle nichts gefunden. Auch dazu, gynäkologische
dazu
Probleme.
Dazu muss man sagen, dass ja Gisèle Pelicot 58 war, als das alles begonnen hat. Jetzt ist sie 73. Ja. Und die Kinder haben das halt auch also mit Altersproblemen assoziiert, beziehungsweise der Vater hat immer gesagt, sie hat sich wieder nicht geschont. Sie war hyperaktiv, du kennst sie doch.
Genau.
Genau, sie macht zu viel.
Und all diese Dinge fallen jetzt im Nachhinein ein, auch dass der Vater sie völlig abgeschirmt hat, sie also wirklich isoliert hat. Er hat dann geschaut, dass immer nur er zur Post geht, dass er einkaufen geht, dass er sich um die Finanzen kümmert. Und da denkst du sich dann auch im Nachhinein, wir haben doch gewusst, dass er mit Geld nicht umgehen kann. Warum hat man eigentlich ihm die Finanzen überlassen? Und so langsam ergibt sich so das Bild eines Patriarchen, der aber sein ganzer Machismo fußt eigentlich auf nichts. Das fand ich schon spannend, weil der war ja im Grunde genommen, im Leben war er eine Art von Versager. Also er hat immer wieder was Neues angefangen, das hat nie funktioniert, er hat immer wieder Schulden gemacht und sie war die Ernährerin, sie hat eine Dienstwohnung gehabt in einem noblen Vorort von Paris, sie war leitende Angestellte in einem Konzert, offensichtlich hat sie das Geld reingebracht.
Ja, aber als patriarchalisch habe ich ihn jetzt nicht so gesehen, er ist ja ein bisschen ein Loser schon gewesen beruflich, aber er war ein liebender Vater und Großvater, so wurde er wahrgenommen.
Also ja, aber schon eben sehr... Natürlich liebend, aber die sind oft Patriarchen, die sind ja sehr liebevoll und sie sind ja auch charmant. Ja? Also es ist schon so eine ins Exzess getriebene von ihm Vorstellung. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, ich verstehe ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Also das ist natürlich schon eine Machtlosigkeit, die er erlebt. Er kann nicht diese Patriarchenrolle überhaupt nicht ausfüllen. Das ist ja nicht imstande. Und dann ist das diese Machtausübung, die er hinkriegt. Und ich fand diese Beschreibung von ihr, wie sie so langsam, er versucht sie auch von den Freundinnen zu entfremden. Also das sind so viele kleine Schritte, die er macht, damit diese Vergewaltigungen möglich sind. Und sie kriegt dann im Nachhinein so, also sie macht sich selber jetzt keine Vorwürfe in dem Sinn, weil das konnte ja wirklich keiner ahnen. Aber da kommt so ein bisschen raus, wie diese Familie tickt, getickt hat, wie sie scheinbar getickt hat, wie sie vielleicht wirklich getickt hat. Und diese ganzen Ebenen sind in diesem Buch drin.
Ja. Ich fand besonders eindrücklich das Verhältnis zwischen Tochter und Mutter nach diesen Enthüllungen.
Ja.
Weil Caroline Darion irrsinnig damit hadert, wie unter Anführungszeichen gelassen die Mutter bleibt. Ich meine, es ist ein schrecklicher Ausdruck. Man sieht Giselle ja auch nur aus der Perspektive der Kinder. Man weiß nicht, wie viel sie die Kontenance bewahrt vor ihnen, was in Wirklichkeit bei ihr zu Hause passiert. Aber nach außen hin hat sie nicht die Zusammenbrüche, die die Tochter hat. Und was sie wirklich zu entzweien droht, ist, dass sie Giselle sich weigert, den Mann, mit dem sie 50 Jahre zusammen gelebt hat, nur als Monster zu sehen. Sie, weil sie auch sagt, sie würde es nicht ertragen, also alle positiven Erinnerungen auszumerzen. Und die Tochter findet das eigentlich notwendig und wird wahnsinnig zornig, als sie zum Beispiel merkt, dass die Giselle Pellicot ihrem Ehemann Sachen zum Gefängnis bringt, persönliche Sachen.
Wobei das ja das Wichtige dabei, also diese Entzweiung beginnt ja eigentlich dort, wo die Mutter, die akzeptiert, was mit ihr passiert ist, nicht akzeptieren kann, was mit ihrer Tochter passiert ist. Also das ist genau der Schritt, wo sie nimmer drüber kann und das versucht sie zu verleugnen. Und das macht der Tochter natürlich wahnsinnige Schwierigkeiten, weil sie, ich meine, das ist das Schlimmste, wenn die eigene Mutter einem dann nicht glaubt.
Ja, der typische Satz fällt hier, das kann nicht passiert sein.
Ja,
also so weit kann er nicht gegangen sein. Und diese Frage, was da passiert ist, ist ja auch eine Frage, die im Prozess nach wie vor eine große Leerstelle bleibt.
Ja.
Also das wurde auch kommentiert von anderen so. Also der Inzest ist hier die große, also vergessene, weiß nicht, Teil dieses Verbrechens. Was hat er mit der Tochter, was hat er mit den Schwiegertöchtern gemacht? Denn die Fotos deuten für Caroline Darion eindeutig darauf hin, dass sie auch betäubt worden ist. Auch quasi da in Pose gelegt wurde und sie schreibt und sie sagt das im Prozess, ihre persönliche Überzeugung ist, dass er auch sie missbraucht hat, dass er sie betäubt hat. Was mit den Schwiegertöchtern passiert ist, weiß man nicht. Und sie selbst bezeichnet sich im Prozess als das vergessene Opfer.
Wobei zwischen diesem Buch und dem Prozess viel Zeit vergangen ist und diese Entzweiung der Familie, die dann stattgefunden hat, weil sich die Mutter mit einem Sohn ein bisschen...
Das sind die, die mehr noch Mitleid mit dem Vater hatten, nicht völlig.
Genau, Mitleid hatten und auch das nicht wahrhaben wollten, was mit den Töchtern und Schwiegertöchtern passiert ist. Aber das hat sich ja offensichtlich auch aufgelöst in der Zwischenzeit.
Das ist ja eine Frage, die habe ich mir gestellt. Ich würde natürlich gerne wissen, wie das mit Tochter und Mutter weitergegangen ist. Ob diese Entzweiung durch den unterschiedlichen Umgang, was sich da seit dem Buch getan hat.
Ja, sie war ja sehr klar dann im Prozess. Oder auch die Mutter.
Also ich glaub, ja, das aber das schließt nicht aus.
Aha.
Das schließt diese persönliche Haltung nicht aus. Aber das erfahren wir nicht.
Das erfahren wir nicht, aber wir wünschen uns sehr, dass Mutter und Tochter sich wieder sehr nahe gekommen sind.
Und noch etwas sollte man auch dazu sagen. Caroline Darion engagiert sich seitdem auch in der Öffentlichkeit. Sie hat einen Verein gegründet, Mon Dorpa, Schläfer mich nicht ein, damit dieses Thema der chemischen Unterwerfung, wie man es nennt, in Frankreich und international mehr diskutiert wird und damit dieser Prozess nicht ohne Folgen bleibt. Und sie schreibt sich auch quasi in ein neues Genre ein, auch ganz bewusst. Mhm. Denn in Frankreich sind ja in den letzten Jahren noch andere Bücher erschienen von bekannten Frauen, die über Vergewaltigung und Missbrauch in der eigenen Familie schreiben. Das war Camille Kouchner aus einer ganz prominenten Familie, die über den Missbrauch ihres prominenten Schwiegervaters, Sciences Po-Professor, Politiker, an ihrem Zwillingsbruder geschrieben hat, unter dem Titel Die große Familie, also betrifft ja die Upper Class. Und Vanessa Springora, die geschrieben hat über den Missbrauch des Autors Gabriel Matzneff, also vor Jahrzehnten, an ihr als 14-jährigen Mädchen. Das ist jetzt eine Reihe von Statements, die da von Frauen kommen und halt auch den Zweck haben, da wirklich eine Kultur zu verändern.
Und es ist bitter notwendig, weil einfach nach wie vor, wenn es um das Thema Vergewaltigung geht oder eben auch um K.O.-Tropfen geht, es ist immer der Fremde, über den man spricht. Und ich kann mich erinnern, als meine Kinder klein waren, hatten sie von einem Verein so quasi Aufklärungskurse, wie man sich schützt vor Übergriffen oder dass man halt entführt wird oder dass einem was angetan wird. Und es wurde ausschließlich gesprochen über nicht ansprechen lassen, nirgendwo mitgehen. Kein einziges Mal wurde auch thematisiert, dass vielleicht der Vater von der Freundin oder der Onkel. Also das wird einfach ausgeblendet.
Was natürlich irrsinnig heikel ist, weil Misstrauen sehen,
ja,
also gegenüber dem engeren Umkreis, ist ja ein ganz heikles Thema.
Man muss ja kein Misstrauen sehen. Man kann einfach nur sagen, egal wer. Du musst jetzt sagen, pass auf, dein Onkel, sondern egal wer. Ja. Egal, ob du ihn kennst oder nicht.
Mhm. Abstellen auf das, was konkret passiert.
Sprechen, ja. Wurscht, wo dir das passiert. Ja, jedenfalls ist es ein Buch, das einem schon sehr zum Nachdenken bringt.
Also es ist jetzt nicht literarisch toll, aber es ist auf eine sehr, soll ich sagen, ehrliche Art geradlinig geschrieben. Also ich verwende nicht gerne das Wort authentisch, aber das hat schon etwas Unmittelbares.
Und ich finde es einfach schön, dass diese Frau spricht, die sehr unter den Medienberichten auch gelitten hat, dass diese Frau so quasi, es ist auch eine Ermächtigung zu sagen, aber das bin jetzt ich, ich erzähle das und nicht die anderen erzählen über mich. Und das finde ich eine schöne Bewegung.
Ja, so, wir haben jetzt noch eine weitere Autorin. Die musst du uns jetzt vorstellen, Anna Burns.
Anna Burns, jetzt gibt's was zum Lachen. Und es ist hochfiktional. Fiktionaler geht es nicht. Also das hat mit der Realität schon wirklich gar nichts mehr zu tun. Also Anna Burns hat, was ich gar nicht mitgekriegt habe, 2018 für ihren Roman Milchmann den Man Booker Prize gekriegt. Und dieses kleine Büchlein ist bei Tropen erschienen, deswegen habe ich es auch in die Hand genommen. Der Verlag ist immer wieder für Überraschungen gut. Es ist ein kleiner Verlag, sehr rührig. Und es heißt größtenteils heldenhaft. Ah ja, vielleicht sollte man dazu sagen, die Autorin ist aus Belfast. Und wir hören jetzt einfach rein.
Die Schurken von Downtown Eastside belegten Femme Fatale mit einem Zauber, unter dessen Einfluss sie Superheld umbringen sollte. Merken würde sie davon nicht das Geringste. Die Schurken hielten diesen Plan für vorzüglich und narrensicher. Doch vollkommen narrensicher war er nicht, denn die bösen Zauberer, bei denen sie ihn erstanden hatten, sagten, es handle sich um einen neuen, noch nicht vollendeten und daher nicht vollkommen verlässlichen Zauber. Sie könnten garantieren, dass derjenige, den man damit belege, einen unwiderstehlichen Drang verspüre, die Person zu töten, auf deren Tötung er programmiert war. Nur würde er es möglicherweise nicht ununterbrochen versuchen. Die Schurken stellten Berechnungen an und kamen zu dem Schluss, dass die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn umbrachte, höher war als die prozentuelle Wahrscheinlichkeit, dass sie es vergaß. Von daher also vorzüglich und fast narrensicher. Besonders sagte den Schurken zu, dass die Frau, gleich nachdem sie ihren Geliebten getötet hätte, zu sich kommen und begreifen würde, was sie getan hatte. Sie würde schreien, rasen, ihr Herz und sie selbst wären gebrochen und anschließend würde sie verhaftet werden und ins Gefängnis kommen.
Also bei dem, was ich gerade gehört habe, stellen sich mir lauter Fragezeichen. Aber wir haben wieder eine Frau, die übrigens betäubt wird, um etwas zu tun, was sie nicht tun will.
Stimmt. Oder verzaubert wird.
Verzaubert.
Eigentlich verzaubert.
Also in dieser Welt gibt es Zauberer. Es gibt nicht nur Schurken, also das kennen wir in der Realität, aber auch Zauberer.
Genau, man kann auch was verzaubern und es ist eine, eigentlich so eine Cartoon-Welt.
Und warum ist sie eine femme fatale?
Sie ist eine femme fatale, weil sie als femme fatale geboren worden ist. Also das ist ja dort schon so, man wird geboren als Superheld oder als Superschurke oder als eben als femme fatale, wobei sie nicht so richtig femme fatale ist. Also sie hat da durchaus Schwächen, eigentlich ist sie relativ so quasi normal. Es gibt eine andere femme fatale, die wirklich so manipulierend in der Gegend herum ist und deren auch immer mit Waffe unterwegs ist und irgendwie die Männer dazu bringt, dass sie andere Männer umbringen. Und
also auf leiser Flamme ist sie eine femme fatale.
Genau, sie ist eine femme fatale auf leiser Flamme und sie verliebt sich eben in Held. Und Held verliebt sich in sie und dann sind sie ein Paar und dann wird es aber schon schwierig. Eben deswegen, weil sie diesem Zauber unterliegt. Wobei, das ist noch nicht einmal so sehr das Problem, weil die bringt ihn einfach regelmäßig um. Also versucht ihn umzubringen und scheitert.
Ich wollte gerade sagen, dass sie bringt ihn sicher nicht um, wenn es so ein witziges Buch ist.
Nein, nein, genau.
Weit
genau.
Gefehlt.
Nein, nein, sie versucht. Also alle möglichen, also natürlich auch mit Gift, aber sie versucht ihm auch auf der Treppe ein Bein zu stellen und es lockt ihn auf eine hohe Klippe und schubst ihn dann runter oder sie kauft irgendwelche spitzen Gegenstände und versucht ihn damit umzubringen. Aber sie wacht dann immer auf, Superheld ist unversehrt. Reagiert auch nicht so, der denkt sich, ja, ja, okay, das ist halt so. Und sie leben weiter. Und sie schaut sich dann immer an, Moment, wo habe ich diesen Hammer her? Komisch, wo kommt dieses Seil her? Ich habe das offensichtlich gekauft, aber warum?
Also der Held denkt sich, meine Geliebte ist halt so, dass sie mich manchmal umzubringen versucht.
Ja, dieser Held ist, und dann kommt so quasi, es kommt immer so ein bisschen eine psychologische Ebene rein. Dieser Held ist einfach von, er misstraut allen. Ja? Und dass ihm seine Geliebte versucht umzubringen, kommt ihm irgendwie vollkommen normal vor. Also er ist so. Und das ist immer so lustig bei diesem Buch, da hast du immer so ein bisschen eine psychologische Ebene, die dann aber auch wieder karikiert wird. Und auf der anderen Seite hast du diese Superhelden-Ebene. Und dann kommt, das ist meine Lieblingsfigur, es kommt ein Großtantchen vor. Femme fatale mag dieses Großtantchen sehr und geht sie immer wieder besuchen. Und die lebt da ganz allein in einem großen Hochhaus und schaut Filme und weint dann sehr, ein ganzes Tränenmeer. Und dann kommt die femme fatale und tröstet das arme Großtantchen. Und dann stellt sich heraus, dieses Großtantchen ist ein richtiger Superschurke von Anfang an und hat schon mehrmals die Weltherrschaft an sich gerissen, weil da werden nicht immer irgendwelche Menschen, also irgendwelche Bösewichte schaffen es immer, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und das geht dann eine gewisse Zeit, geht es dann. Und dann kommt der Nächste daher. Also entweder werden sie von einem Helden gestürzt oder vom nächsten Superschurken. Es ist sehr turbulent und in Zeiten wie diesen irgendwie tröstlich, weil man sich denkt, naja, okay, dann kommt ein Superschurke und ist an der Macht und dann kommt hoffentlich was anderes.
Der nächste Superschurke oder auch nicht. Ja, aber da hat der Held ja wirklich allen Grund, allen zu misstrauen. Das ist dann offenbar in dieser Welt eine realistische Lebenseinstellung.
Ja, ja, und er muss dann aber auch anfangen, sich selber zu misstrauen, weil alles ist dann nicht genau so, wie man sich das vorstellt oder wie sich die Figuren das vorstellen. Es gibt dauernd Plot-Twists. Ununterbrochen wird man hin und her gebeutelt. Es ist, und ich glaube, damit lass was, es ist wirklich ein Riesenspaß. Ja. Und es ist 120 Seiten, oder ich schaue mal genau nach, 127 Seiten. Also,
aber
bitte.
Das will ich jetzt schon wissen. Ist das eine Welt, die in irgendeiner Weise ausgestaltet ist, oder ist das so wie ein Märchen, wo du eben wirklich so nur so Grundelemente hast?
Und nein, nein, es ist wie in einem Cartoon. Also es ist wirklich, dieses Buch könnte auch ein Cartoon sein. So ein ganz Superhelden-Comic, nur halt überdreht. Also da wird jetzt nicht viel, also man könnte es weder zeitlich verorten, noch könnte man es örtlich irgendwie festmachen. Das ist eine fremde Welt.
Gut, freut mich sehr, dass wir was Aufheiterndes haben am Ende. Und diesmal werde ich mir das von dir ausborgen, wenn du erlaubst.
Gerne, ich habe es nämlich hier und es ist wirklich wunderschön gelb.
Gut,
genau.
Vielleicht kann ich das noch schnell einschieben, bevor ich die nächsten Bücher für unseren Podcast lesen darf. Da wissen wir eigentlich schon ziemlich genau, was wir auf jeden Fall besprechen werden.
Franz Hobel ist auf jeden Fall fix.
Ja, das können wir schon verraten. Alles Übrige beim nächsten Mal.
Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Schön, dass Sie zugehört haben.
Mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Caroline Darion und Ich werde dich nie mehr Papa nennen. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Wolf Haas, Wackelkontakt, erschienen im Hansa Verlag. Anna Burns, größtenteils heldenhaft, erschienen bei Tropen.
Presse Play. Die Bücherei.